Ich begrüße am Telefon ganz herzlich vom Verein Miteinander e.V. aus Magdeburg, David Begrich. Grüße, Herr Begrich.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Begrich, auf der einen Seite gerade auch wieder bei den Landtagswahlen, die NPD wieder im Landtag in Sachsen das erste Mal den Wiedereinzug geschafft, in Thüringen fast den Einzug geschafft und das trotz vieler Meldungen, dass die Partei sich eher radikalisiert hat. Wie geht das zusammen?
Also zunächst muss man erst einmal sagen, dass die medialen Berichterstattung über die Pleite der NPD so nicht zugetroffen hat, als dass die Landesverbände Thüringen und Sachsen zum Teil selbst erhebliche Mittel und Ressourcen mobilisiert haben, um einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Eine Ursache für den Wahlerfolg in Thüringen und Sachsen besteht darin, dass es ihnen teilweise gelungen ist, ihre Kernwählerschaft, das heißt also das Wählerinnen- und Wählerpotenzial, die in der Sozialwissenschaft dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind, fast mobilisiert zu haben. Man spricht davon, dass es in Deutschland ein Wählerreservoir von 5-7% von Wählerinnen und Wählern gibt, die bereit sind, einer rechtsextremen Partei ihre Stimme zu geben. Das ist auch ein relativ konstantes Potenzial. Und das hat die NPD im Jahr 2004 in Sachsen nur deshalb ausschöpfen können oder weit darüber hinaus ausschöpfen können mit 9,2%, weil sie eben erfolgreich die Hartz-IV-Karte spielen konnte. Was die Radikalisierung der rechtsextremen NPD angeht, muss man nochmal genauer hinsehen, auf welchen Feldern die stattgefunden hat. Also zweifelsohne ist es so, dass die politische Orientierung der NPD nach wie vor in Bezug auf den klassischen politischen Neonazismus zu sehen ist. Das heißt also, die NPD ist nach wie vor eine neonazistische Kampfpartei. Allerdings gibt es innerhalb der Partei auch Strömungen, die auf eine machtpragmatische Kurs der eigenen politischen Inhalte setzen und vor allen Dingen darauf setzen, ein Erscheinungsbild und ein Öffentlichkeitsbild zu prägen, in dem jetzt nicht mal platt gesagt der stiefeltragende Neonazi das Bild prägt, sondern der freundliche, jovial auftretende Politiker im Vordergrund steht.
Bei dem man, wenn man entsprechende versteckte Aufnahmen bei Kameradschaftsabenden macht, dann aber auch schnell das andere Gesicht sieht, ne?
Ja gut, aber das ist Teil des janusköpfigen Charakters des Rechtsextremismus, wie wir ihn ja seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik kennen, nicht? Also auf der einen Seite die Selbstinszenierung als Biedermann, der angeblich die Interessen der kleinen Leute auf der Straße gegen das vorgebliche Kartell der Etablierten der Systemparteien vertritt auf der einen Seite und der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, um im Bild von Max Frisch zu bleiben, Brandstifter, der eben mit Hasstiraden und aggressiven Reden über den Nationalsozialismus von sich reden macht. Beides ist kein Widerspruch, sondern zwei Seiten einer und derselben Medaille.
Nun gibt es ja eine Auseinandersetzung zwischen den einstigen mehr oder weniger vereinten Parteien DVU und NPD, die nun beide antreten, voraussichtlich auch bei der nächsten Bundestagswahl. Schadet das der NPD oder ist es so, dass sie mittlerweile so dominant ist, dass das keinen großen Unterschied mehr macht?
Also zunächst muss man erstmal sagen, es schadet natürlich beiden rechtsextremen Parteien in dem Sinne, als dass, wenn sie beide antreten, die numerische Summe der Wählerinnen und Wähler, die sie auf sich vereinigen können, natürlich kleiner ist. Das ist ja schon ein mathematischer Vorgang. Der politische Vorgang ist in der Tat der, dass die DVU ja eigentlich eine Phantompartei ist, die vor Ort an der Basis überhaupt nicht existent ist, sondern die DVU ist eine Partei, die durch Kampagnenarbeit geprägt ist, die von München ausgesteuert wird, also von der DVU-Parteizentrale ausgesteuert wird und deren Landesverbände ein kaum politisches Eigenleben haben. Das heißt, wenn die DVU etwas hat, zu bieten hat, dann war es zumindest in der Vergangenheit ihre Kampagnenfähigkeit.
Frei und sein Geld halt, ne?
Genau so ist es. Das muss man jetzt auch nochmal sehen, wie sich das mit dem Machtwechsel und der Stabübergabe an Matthias Faust geändert hat oder ändern wird. Ganz anders sieht das bei der NPD aus. Da könnte man sagen, arm, aber sexy. Das heißt also, die NPD ist eine Partei, die in den Landesverbänden tatsächlich aktiv und verankert ist, die aber in sehr unterschiedlichem Maße über materielle Ressourcen verfügt. Und die entscheidende Frage ist jetzt, welche der beiden Parteien in der Lage ist, welchen Vorteil für sich zu nutzen. Also die NPD hat in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass sie durchaus in der Lage ist, auf einer schmaleren materiellen Ressourcenbasis Erfolge zu erzielen, eben auch und gerade weil sie lokal und regional verankert ist. Denn Wählerinnen und Wähler sind natürlich nur einmal gewillt, einer rechtsextremen Partei ihre Stimme zu geben, die danach eigentlich politisch nicht mehr arbeitet oder politisch nicht mehr wahrnehmbar ist. In dem Moment aber, in dem es eine tatsächlich wahrnehmbare Repräsentanz, nicht nur parlamentarische, sondern auch Alltagsrepräsentanz, politischer Deutungsangebote im Rechtsextremismus gibt, steigt natürlich auch die Bereitschaft der Kernwählerinnen und Wählerschaft, hier erneut zuzustimmen.
Nun habe ich gelesen, dass die NPD mittlerweile sogar aus den Landeshaushalten für Bildungswerke Geld kassiert, zum Beispiel Sachsen Bildungswerk für Heimat und nationale Identität. Kann man da nicht einen Riegel vorschieben?
Also zunächst muss man schlicht und ergreifend mal die Gesetzeslage referieren. Und die Gesetzeslage ist so, dass wenn eine Partei zwei aufeinanderfolgenden Legislaturperioden hindurch in einem Landesparlament vertreten ist, hat sie Ansprüche auf Zuschüsse für die Gründung einer parteinahen Stiftung. Das ist bei allen anderen Parteien auch so. Und da hat es in der Vergangenheit Versuche seitens der Bundesregierung bzw. des Innenministeriums gegeben, diese Zugänglichkeit bzw. diesen Modus vivendi, der sich über Jahrzehnte in der Bundesrepublik als gute demokratische Tradition für die demokratischen Parteien eingebürgert hat, zu ändern, indem man gesagt hat, also wir versuchen, die Geldquellen für die politischen Stiftungen im Umfeld des politischen Rechtsextremismus steuerlich und mit anderen Mitteln zu begrenzen. Das hat nicht geklappt, aus ganz unterschiedlichen Gründen, auch weil es dafür im Bundestag so keine Mehrheit gab. Das heißt also, formal ist es schlicht und ergreifend erstmal so, dass die NPD jetzt erstmals, nachdem sie erneut in Sachsen in den Landtag eingezogen ist, Geld bekommen kann. Das heißt, bisher hat sie noch keins bekommen. Bisher hat sie vor allem aus der Parteienfinanzierung, das heißt also über die Wahlkampfkostenrückerstattung, Geld erhalten. Und das ist natürlich nicht wenig Geld, wenn ich also 5,6% bzw. 4,3% erhalte. Und die Partei erhält natürlich in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, wie jede andere Partei auch, Fraktionsgelder, um eine Fraktionsgeschäftsstelle und die dort entstehenden Kosten zu bezahlen. Die entscheidende Frage ist jetzt, und das ist eine Frage, die man politisch sehr differenziert und genau beantworten sollte, ist es denn zielführend innerhalb einer Demokratie, die finanziellen Zuwendungen an Parteien einzuschränken, auch an parteinahen Stiftungen, weil man jetzt die Angst hat, dass die NPD auf diese Gelder zugreift und damit sozusagen eine Ausnahmegesetzgebung à la Lex NPD schafft? Oder ist es nicht besser zu sagen, jawohl, wir werden nicht darum herumkommen, die NPD auch mit dieser parteinahen Stiftung Identität und Heimat zu zuschussen, in dem Rahmen, in dem das notwendig ist. Aber in dem gleichen Maße werden wir im politischen Raum auf eine inhaltliche politische Auseinandersetzung mit den dort dargebotenen Inhalten setzen. Und Zweiteres würde ich favorisieren, weil das Erstere, das heißt also, wenn man der NPD die Gelder verweigern würde oder irgendwelche Mittel und Methoden und Wege sucht, ihnen diese Gelder zu entziehen, dies natürlich die demokratischen Parteien und Institutionen in den Geruch bringt, sie würde sozusagen eigentlich im Sinne der Eigeninteresse einen Ausgrenzungskurs gegenüber der NPD fahren. Und ich glaube, die Auseinandersetzung muss eine inhaltliche politische sein und nicht eine, die auf, ich sage jetzt mal, Geschäftsordnungstricks beruht.
Würden Sie aus dem gleichen Grunde, mit der gleichen Argumentationskette auch ein Parteienverbot der NPD skeptisch sehen?
Also ich muss ganz offen sagen, dass ich von einem Parteiverbot der NPD überhaupt nichts halte. Das ist natürlich politisch sehr stark umstritten. Ich glaube eben, dass in dem Moment, in dem die NPD verboten wäre, in der öffentlichen politischen Debatte die Politik sich darauf zurückziehen könnte, zu sagen, der Rechtsextremismus sei kein Problem mehr, weil die NPD ist ja verboten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass alle zurückliegenden Parteiverbote in der Geschichte der Bundesrepublik gezeigt haben, dass sie allerhöchstens mittelfristig zu einer Zurückdrängung der politischen Tätigkeit des organisierten Rechtsextremismus geführt haben. Das heißt also, zu erwarten, dass von der Tatsache eines NPD-Verbots ein Rückgang der öffentlichen Repräsentanz von rechtsextremen Inhalten ausgeht, halte ich für eine politische Illusion. Ich glaube, die Debatten, die da geführt werden, sind Scheindebatten, die der Tatsache Rechnung tragen, dass es im politischen Raum nur eine sehr konjunkturelle Bereitschaft gibt, sich mit den Politik- und Identitätsangeboten der rechtsextremen Parteien auseinanderzusetzen. Und wenn diese Lust vergangen ist, ruft man nach dem Verbot. Und ich weiß nicht, wie oft seit dem Jahr 2000 Politikerinnen und Politiker sozusagen das Fax, das sie vor einem Jahr noch schon mal verschickt haben, mit einem neuen Datum versehen und die Argumentation die gleiche ist.
Eine ganz andere Geschichte. Ein guter Freund von mir war kürzlich auf Rügen. Ich vermute mal, es gibt eine ganze Reihe von Orten, nicht nur im Osten Deutschland, aber doch primär, wo er nun zunächst von einer Horde von Glatzköpfen angegriffen, als undeutsch attackiert wurde. Er flüchtete sich dann auf Rügen in die nahe Polizeistation, wo man ihm schlicht und einfach mitteilte, dass man ihm nicht helfen werde und ihn wieder nach draußen schickte. Gibt es so etwas häufiger oder anders gefragt, der Plan, das Vorhaben, insbesondere der jungen Neonazis, nationalbefreite Zonen zu schaffen, in dem also beispielsweise rechte Glatzköpfe in Kleinstädten und Dörfern die gesamte Dorfkultur dominieren? Ist das flächendeckend schon gelungen?
Also ich glaube, man muss sehr gut unterscheiden zwischen temporären und territorialen Erscheinungsformen der kulturellen Hegemoniefähigkeit einer rechten Jugendkultur auf der einen Seite und dem politischen Kampfbegriff und dem dahinterstehenden politischen Konzept der national befreiten Zone. Also nicht überall, wo sich 15 Neonazis an der Bushaltestelle treffen und jeden Migranten zusammenschlagen, der um die Ecke kommt, entsteht zugleich auch eine national befreite Zone in dem intendierten politischen Konzept. Deshalb verwenden wir hier dafür zur Beschreibung dieses Phänomens eher den Begriff der Angstzone oder der Angsträume. Das heißt also, tatsächlich territoriale und temporäre Zustände zu beschreiben, in denen die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer fremdenfeindlichen und rechtsextremen Straftat zu werden, sehr hoch ist. Und das muss man bejahen. Ja, es gibt Regionen in Ost- wie in Westdeutschland, in denen die Gefahr, Opfer eines solchen Überfalls zu werden, sehr, sehr hoch ist. Ich würde es aber abstreiten, dass es in irgendeiner Region Deutschlands eine national befreite Zone im Sinne des politischen Konzepts der NPD bzw. der jungen Nationaldemokraten in dem Sinne gibt, dass dort die administrative und exekutive Macht des Staates außer Kraft gesetzt ist. Nichtsdestotrotz geht natürlich von diesen Bemühungen, eine faktische kulturelle Hegemonie aufzubauen, auch und gerade im Bereich von Jugendkultur, eine Gefahr aus. Und man muss sich ganz klar machen, die NPD ist eben keine normale demokratische Partei, die in den Kategorien von Gesetzentwurf und Legislaturperiode denkt, sondern die NPD ist eine systemoppositionelle Partei und sie kann warten. Das heißt, wenn sie jetzt in Thüringen eben mit 4,3% den Einzug in den Landtag knapp verpasst hat, ist sie eine Partei, die in der Zeiträumen von 10, 15 Jahren plant, die ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt hat und die im Grunde genommen konzeptionell darauf ausgerichtet ist, zu einer langfristigen Änderung des politischen Klimas im Land zu gelangen. Und dabei ist ein Wahlerfolg schön, aber nicht das entscheidende Kriterium für die Frage, hat man als politische Partei Erfolg oder nicht.
Letzte Frage, Herr Begrich. Mein Eindruck ist ja ohnehin, dass die ganze Diskussion auch um die Rechte teilweise komplett schiefgeführt wird, wenn sie sich eben auf diese legislative Seite konzentriert, aber nicht zur Kenntnis nimmt, dass wir schlicht und einfach eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen und eine Menge Ideen und Social Networks und vor allem Kulturarbeit brauchen, um den Kids, die den rechten Rattenfängern hinterherlaufen, weil es zum Teil in Dörfern, in Kleinstädten außer den rechten Treffpunkten nichts anderes mehr gibt, andere Angebote zu machen, die so attraktiv sind, dass sie eben keine Lust mehr haben, zu den Kameradschaftstreffen zu marschieren.
Also Sie sprechen den Bereich Soziokultur ganz so recht an. Die entscheidende Frage ist, oder um es mal auf die Formel zu bringen, die NPD ist natürlich nur so stark, wie die Demokratie schwach ist. Das heißt, die entscheidende Frage ist, gibt es auf dem Marktplatz des politischen und identitären Wettbewerbs nicht nur im Bereich Jugendkultur, sondern vor allen Dingen und zunehmend im Bereich der Thematisierung von sozialer Frage, Identitätsangebote von Leuten, die dem demokratischen Spektrum zuzurechnen sind. Ist dies nicht der Fall, muss man sich nicht darüber wundern, wenn die NPD politische Themen erfolgreich auch besetzt.